Takt und taktlos. Ein Podcast von Hanna Schmidt und Axel Brüggemann.
Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Das ist ein kleines Geburtstagsgeschenk, was wir uns selbst gemacht haben zum einjährigen Geburtstag von Backstage Classical. Ein neuer Podcast mit herzlich willkommen, Hanna Schmidt.
Hallo Axel. Schön bei Backstage Classic zu sein. Oder du bei mir zu Gast, wie auch immer.
Ich bei dir, du bei mir. Wir mit uns und ihr dabei. Das ist das Schöne. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Ich freue mich total auf das, was wir vorhaben. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht müssen wir erklären, was haben wir eigentlich vor?
Was haben wir vor? Ja, gute Frage. Du bist auf mich zugekommen. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Die Idee war, einen Podcast zu machen, einmal im Monat, und zu diskutieren über das, was in dem letzten Monat so passiert ist in der Klassikwelt.
Genau, und dafür haben wir uns im letzten Monat, den wir noch keinen Podcast aufgenommen haben, einige Rubriken überlegt. Wir haben versucht, die Klassikwelt zu unterteilen in einzelne Kapitel. Und die gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch, um zu rekapitulieren, was war, und vielleicht damit auch zu sagen, was nächsten Monat sein könnte. Wollen wir gleich anfangen?
Lass uns starten. Es ist tatsächlich, also wir hatten es gerade schon einmal ganz kurz angesprochen, ne, aber es ist so wieder so ein neuralgischer Tag, so man startet irgendwie ein neues Projekt und so direkt, bam, passiert halt irgendwas, womit wir so vor, also eigentlich wäre jetzt auch der Moment, wo man jetzt auch hätte sagen können, okay, eigentlich müssten wir jetzt einen Podcast starten.
Damit hätten wir nicht gerechnet.
Ja, damit hätten wir nicht gerechnet, und zwar Weimar. Aber also nicht die Stadt, sondern ein Mensch.
Der Weimar. Also wie Elmer, der Elefant.
Es ist kein Elefant, ich weiß nicht, vielleicht. Nein, aber
im Porzellanladen, der Kultur.
Im Porzellanladen, so wird es sein, sehr wahrscheinlich. Friedrich Merz stellt sein Kabinett zusammen und der neue Kulturstaatsminister wird Wolfram Weimar wohl werden, also als offizieller Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, also die neue Claudia Roth sozusagen. Erstmal, also Kultur ist Ländersache, deshalb ist er wahrscheinlich nicht so super mächtig, aber der verantwortet in Zukunft die Vergabe von Preisen und Stipendien und von Förderprogrammen und auch Förderung des öffentlichen Diskurses, weil ist ja nicht nur Kultur, sondern auch Medien, und I mean, Joe Cialo war ja schon
Filmförderung.
Filmförderung. Joe Cialo war ja schon eine Gruselvorstellung, ehrlich gesagt, auf diesem Posten. Aber aus meiner Perspektive hat Merz jetzt mit dieser Personalie nochmal richtig eins rausgehauen. Der Typ hat mit Kultur exakt nichts am Hut, außer die Bild schreibt irgendwie, anscheinend liebt er die Oper und schreibt auch ab und zu
Kritiken. Er schreibt auch Opernkritiken auf seinen Seiten da irgendwie so.
Ja, genau, The European. Ja, ich habe eine mir angeschaut, ich weiß, es ist von 2017, Lady Macbeth vom Zenz hat er da gesehen in Salzburg. Okay. Und irgendwie, also naja, er findet halt irgendwie, hätte die, muss ich sagen, war ich überrascht, weil er findet, die Inszenierung hätte die politische Komponente eigentlich noch mehr rausarbeiten müssen. Und das würde ich sogar unterschreiben. Aber egal. Okay. Also in vielen Aspekten.
Vielleicht unterschätzen wir ihn auch, ja?
Also, genau.
Auf der anderen Seite denkt man echt so, schlimmer am schlimmsten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Claudia Roth war für mich jetzt auch keine Traumbesetzung. Also spätestens mit Hänsel und Gretel in Bayreuth.
Wow, Vorschlag. Ja.
Dann dieses Horrorszenario, wie du schon gesagt hast, mit Joe Cialo, also die Kettensägen-Massaker aus Berlin, kommt jetzt sozusagen in den Bund. Und dadurch, dass jetzt Wolfram Weimar designierter Kulturstaatsminister ist, bleibt ja auch Cialo auch noch in Berlin. Das heißt, das ist einfach doppelt depressiv.
Auch das. Und um nochmal zu Weimar zurückzugehen, der Dude ist halt in vielen Aspekten so super, super problematisch. Ich habe schon so lustige Memes gesehen von so einem verwirrten Pinguin, so Point of View, ich habe den neuen Kulturstaatsminister gegoogelt und so. Also ich meine, 2018 allein dieses Buch mit dem Titel, was er da geschrieben hat, das konservative Manifest, und ich, also was soll ich sagen, es ist ein reaktionäres Machwerk voller nationalistischer, autoritaristischer Fantasien. Es sind irgendwie 10 Gebote, und da geht es um Heimat und um darum, die Nation zu ehren und Tradition zu hegen und Recht und Ordnung zu respektieren und Gott zu achten und so fabulöses Zeug über Kulturkreise, über das eigene Blut und eine christlich-jüdische Religion, auf der die abendländische Kultur fußt, was auch immer für eine Religion das sein soll. Und irgendwie bedauert er, dass Europa keine Expansionskraft mehr habe und es sind wirklich ganz fürchterliche Sätze drin. Es gibt, man kann so einen Teil daraus, kann man bei Google Books kann man einsehen, kann man lesen. Ja. Und auch wenn man so Schlagwortsuche macht, findet man da ja auch ein paar Sätze und sowas. Also ich muss sagen, eins meiner Highlights war irgendwie, er glaubt, der zivilisatorische oder der Hauptgrund für den zivilisatorischen Untergang Europas sei die biologische Selbstaufgabe. I mean, ich kann stundenlang so weitermachen.
Man fragt sich, wieso die Wahl auf ihn gefallen ist. Ne? Also ich muss beichten. Also ich habe es auch geschrieben in einem Kommentar, den ich geschrieben habe. Ich bin, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, traditioneller eher mal so Grünwähler. Das habe ich mich schon geoutet. Mhm. Aber in der Kultur war ich bei den Grünen immer irgendwie skeptisch, weil das waren die ersten, die damals so die Kulturbürgermeister in den Städten abgesagt haben. Mhm. Die haben so diese Leuchtturmkultur, für die ich schon auch stehe, immer so ein bisschen angegriffen. Und ich fand schon, dass die CDU bislang eigentlich qua Selbstdefinition, vielleicht qua falscher Selbstdefinition, wir sind die Partei des Bildungsbürgertums, ja, immer gedacht haben, sie müssen so die Kulturinstitutionen mitschleppen. Mhm. Das hat sogar Helmut Kohl begriffen, dem man nun wirklich nicht vorwerfen kann, dass er besonders kulturbeflissen gewesen ist. Bei Angela Merkel war es wieder anders. Ich glaube, die hat wirklich so die Bayreuth-Abende genutzt, um auszubrechen aus ihrer Politikerroutine. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich immer so das Gefühl gehabt, ja, die CDU hält aus irgendeinem Grund, und sei es um das Bürgertum, für das sie ja nun stehen will, zu befriedigen, an der Kultur fest. Mhm. Und ich weiß nicht, was schon damit passiert ist, dass Friedrich Merz sich dauernd mit Joe Cello während der Wahl, während des Wahlkampfes gezeigt hat. Mhm. Da war da ja wirklich ein Schatten hinter dem. Und das war ja auch eine Solidaritätsbekundung eigentlich von Merz zu sagen, das, was in Berlin an Raubbau passiert, dafür stehe ich auch, den hole ich eventuell. Und wie du sagst, jetzt kommt es noch schlimmer. Also ich kenne Wolfram Weimer noch aus meiner Zeit bei der Welt am Sonntag. Da war er Chefredakteur der Welt.
Oha, persönlich.
Seine Aufgabe, ja, das war schon urlange her, Anfang der 2000er Jahre. Und er war dafür zuständig, dass er die Welt und die Morgenpost fusioniert. Das hat er auch getan. Beide Titel haben dann aber an Auflage verloren. Dann ist er gegangen. Später war er irgendwann nochmal beim Fokus, auch relativ kurz, weil auch nicht richtig geklappt hat. Und das finde ich jetzt bezeichnend, da würde mich deine Meinung zu interessieren, er hat ja diesen Cicero, hast du eben schon gesagt, gegründet. Ich glaube tatsächlich, dass Wolfram Weimer kein AfD-Vertreter ist und da wirklich so eine Brandmauer aufbauen würde, höchstens öffnen wollen würde, um Leute aus der AfD wieder zurück zur CDU zu holen.
Er ist ja immer so gewesen, dass er so auch in den Texten, die er geschrieben hat, die ich mir bisher jetzt so durchlesen konnte, dass er sich schon auch positioniert und sagt, mit der AfD will er nichts zu tun haben. So gleichzeitig hat er aber auch noch Anfang dieses Jahres im Januar einen Text geschrieben, wirklich ein flammendes Pamphlet für die CDU und für Friedrich Merz. Und die FDP, by the way, auch, indem er aber interessanterweise so argumentiert, dass er sagt, nun, eigentlich so die Hauptgefahr, wie man das so rauslesen kann zwischen den Zeilen, ist ja eigentlich, dass AfD-Wählende mit ihrer Stimme den links-grünen Mainstream stärken würden. So, und das Einzige, was dagegen wiederum hilft, sei ja dann eine Stimme für die CDU oder für die FDP oder im besten Fall halt beide zusammen. So, also er sagt zwar einerseits, er will mit der AfD nichts zu tun haben, aber sein Hauptfeind, wie man das irgendwie so in vielen Sachen, auch wenn man in dieses komische Buch reinschaut und so ein paar Texte, die er im Cicero geschrieben hat, scheint ja eigentlich eher zu sein gegen das, was er links-grün nennt. Und da sehe ich ein riesengroßes Problem, weil das ja etwas ist, was ja explizit der Kultur auch immer angedichtet wird von rechtskonservativer Seite, eben so links-grün versifft, in Anführungsstrichen, zu sein. Und jetzt ist jemand, der damit ein Problem hat, wird jetzt Kulturstaatsminister.
Wir kommen gleich noch zu Amerika, aber glaubst du, dass es sowas in Deutschland dann auch geben wird? Also wir hatten jetzt diese, wir haben die Rubrik bald auch noch, Achtung, Vogue, und ich sage das jetzt bewusst so.
Achtung!
Ja, genau, Kultur von Claudia Roth gehabt, die bewusst auch Kulturpolitik mit den Essentials ihrer grünen Realpolitik vermischt hat. Und jetzt kommen die Konservativen und sagen, ey, ja, das können wir auch. Wir holen uns das zurück. Letztlich macht Donald Trump das ja auch. Mhm. Also sie sagen, okay, wenn ihr Politik, Kultur politisiert habt, dann machen wir das jetzt auch. Könnte das passieren mit Weimar?
Boah, gute Frage. Also das, auf der einen Seite das, was du über die CDU gesagt hast, so, es gibt ja durchaus da Bestrebungen, sich irgendwie nicht allzu sehr zum Abziehbild der AfD zu machen, auch wenn sie sich politisch in vielen Fällen irgendwie dann doch sehr arg so verhält. Ich glaube, also müsste man schauen. Ich hoffe tatsächlich, dass eben nicht irgendwie ins CDU-Parteiprogramm oder auch dann am Ende im Koalitionsvertrag irgendwie sowas drinsteht, dass die Kultur der Stärkung der nationalen Identität oder so zuarbeiten müsse und so weiter. Ich befürchte tatsächlich, also wir müssen hoffen, finde ich, dass es eben nicht so eine Trumpsche Manier annimmt, also dass jetzt in der Kultur gespart wird noch weiter. Also da habe ich tatsächlich Angst vor, dass das passiert. Also dass dazu muss man sagen, Weimar ist ein wirtschaftsliberaler Zeitungsmanager. Der wird an die Kultur im schlimmsten Fall auch eben aus so einer marktliberalen Perspektive rangehen und so ganz getreu dem Motto, naja, die Kultur wird sich ja schon selber tragen und dann da an die Subventionen rangehen, im schlimmsten Fall so, was halt dann wiederum die Institution, vor allem auch die freie Szene, so massiv unter Druck setzen wird. Und wenn er irgendwann auf die Idee kommen sollte, seine politischen, aus meiner Sicht nicht einfach nur konservativen, sondern zum großen Teil auch wirklich rechten und wirklich sehr hochproblematischen Ansichten in seine Kulturpolitik zu überführen, dann sehen sich im Worst Case Institutionen oder auch Einzelpersonenprojekte und so weiter wie in den USA dazu gedrängt, nach und nach vielleicht hinter ihre Diversitätsrichtlinien zum Beispiel wieder zurückzutreten, um einfach weiterhin gefördert werden zu können.
Wir werden das auf jeden Fall bei Takt und Taktlos weiter verfolgen und auch kritisch verfolgen. Und ich kann nur sagen, wie schön war noch die CDU mit Kulturpolitikern wie, weiß ich nicht, Norbert Lammert oder mit Schäuble oder mit de Maizière, dem man wirklich glaubte, dass sie auch noch Kultur genutzt haben und nicht als Rationalisierungssache gesehen haben. Aber vielleicht, Hanna, kommen wir einfach zu unserer nächsten Lichtkategorie.
Oh ja.
Die gute Nachricht.
Auf der einen Seite haben wir es eben gehabt mit dem Kulturabbau, aber aus Hamburg haben uns diesen Monat Meldungen erreicht, dass der Kulturetat dort sogar gesteigert wird um 11%. Außerdem hat sich Herr Kühne, der es nicht geschafft hat, den HSV in die erste Liga zu holen mit seinen Milliarden, vorgenommen, wenigstens die Hamburgische Staatsoper neu zu erfinden und ein neues Haus zu bauen. Was macht Hamburg, Hanna, richtiger als München, wo das große Sparen auch schon anfängt, und vor allen Dingen als Berlin, wo, hatten wir eben auch schon, Joe Czallo längst allen gezeigt hat, wie viel Luft dann da doch noch ist in der Kultur beim Sparen?
Boah, was macht Hamburg richtig? Dieses neue Opernhaus, ne? Ich würde jetzt ohne auf deine Frage, um nicht auf deine Frage zu antworten, erstmal nochmal zu diesem Opernhaus zu gehen, ne?
Ich gewöhne mich dran.
Ich finde, da müssen wir nochmal drüber reden. Also, ja. Ich verstehe die Freude halt total. Also diesen ersten Impuls zu sagen, geil, neues Opernhaus, wow. So ein Milliardär, der was Sinnvolles macht mit seiner Kohle. Aber ich muss sagen, also das hat irgendwie ein Geschmäckle so. Ich finde irgendwie, MilliardärInnen sollte es sowieso überhaupt nicht geben so. Und kein einziger Mensch sollte überhaupt so viel Geld besitzen, dass er einfach so einer Stadt eine Oper schenken kann oder sonst irgendwas damit machen. Es ist einfach viel zu viel Macht in den Händen einer einzelnen Person so. Also überhaupt, MillionärInnen, MilliardärInnen sollten einfach angemessen besteuert werden. Dann kann die Öffentlichkeit immer noch entscheiden, was sie mit der Kohle macht. So, erstmal das. Dann gab es ja völlig zu Recht ja auch eine Debatte darüber, woher hat er eigentlich sein Vermögen? So, Kühne und Nagel.
Die Rolle im Dritten Reich wurde bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Ne? Also ich sehe das auch in meiner Heimatstadt in Bremen, wo ein Kühne und Nagelhaus gebaut wurde, wo es große Proteste gab, wo es kein Memorial gibt. Mhm. Also wo man denkt, oh Mann.
Ja. So, und dann wird ihm ja auch noch vorgeworfen, so diese Aufarbeitung auch noch aktiv zu behindern. So, das kommt ja irgendwie auch noch dazu. Also er halt als Person. Und dann hat er sich ja irgendwie auch diesen Ort ausgesucht, da an der Hafencity, Wackenhafen, was auch ein super wichtiger Erinnerungsort an den deutschen Kolonialismus ist, von wo der Transport in die deutschen Kolonien betrieben worden ist, so Soldaten, Proviant, Ausrüstung, Pferde, whatever, auch eben während des Genozids an den Herero und Nama, und also wirklich eine logistische Drehscheibe des ersten Genozids des 20. Jahrhunderts, historisch extrem aufgeladener Ort, und da will er jetzt irgendwie eine Oper hinstellen und sich die Zauberflöte anhören, ganz blöd gesagt, ne? Wenn die Oper,
ich finde auch
so
das Spiegel-Interview, was es mit ihm gab, da fand ich die Frage richtig, ne? Wollen Sie sich Liebe kaufen? Ja, und das finde ich dann auch nochmal fünfmal, also ich finde im Gegensatz zu dir, es darf ruhig Milliardäre und Millionäre geben, ja? Ich finde aber auch in unserer Kulturverantwortung Verantwortung als Staat, der wir ja alle sind, obliegt das bitteschön dann doch uns, ja, also ja, zu gucken, was wir bauen, wie wir bauen und wo wir bauen. Vor allen Dingen, wenn man dann nochmal die Rechnung aufmachen würde, und die kann ich jetzt wahrscheinlich juristisch einwandfrei nicht aufmachen, aber der Mann lebt in der Schweiz und bezahlt sozusagen Steuern in der Schweiz, was dem deutschen Staat schon an Steuern entgangen ist durch kühnes Wohnort, ja, da ist, sind die paar Millionen Euro, die er da jetzt für ein Opernhaus rüberwachsen lässt, einfach eine unglaubliche Frechheit und ein kleiner Klacks. Ja. Also da wird es dann eben mit der staatlichen Verantwortung, wo ich denke, dann misch dich halt auch nicht ins Opernhaus ein. Ja. Dann bau in Zürich ein Opernhaus. Also wirklich, I don't know. Aber vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf den anderen Punkt, weil eine Figur ist ja dann der Carsten Broster, der auch im Gespräch war für die SPD als Kulturstaatsminister. Übrigens total interessant, der hat getwittert, beziehungsweise ich glaube, der ist gar nicht mehr bei Twitter, sondern geblueskyed, sagt man das jetzt? Das fand ich einen der schönsten, schnellsten Kommentare. Und zwar hat er nach der Benennung von Wolfram Weimer: Es ist mal wieder Zeit, daran zu erinnern, dass Kulturpolitik keine Aufgabe des Bundes ist. Die Länder sind in der Verantwortung und wir werden sie jetzt auch wahrnehmen müssen, inhaltlich und strategisch. Und jetzt kommt's: Neokonservative Parolen sind das Letzte, was unsere Kultur jetzt gebrauchen kann. Ich bin echt kein Fan, Politiker zu Helden zu ernennen, aber irgendwie, der Typ ist schon ganz okay, oder?
Der ist schon ganz okay. Der ist vor allem kompetent. Und hat, also er ist Kulturpolitiker im wahrsten Sinne des Wortes. Ihm geht es um die Kultur, ihm geht es nicht in erster Linie um eine Position in der Politik oder so. Zumindest das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal.
Also ich glaube auch, das ist jemand, der im Deutschen Bühnenverein war, der einfach genau das kann, was so jemand wie Joe Czallo eben nicht kann. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, Strukturen zu verstehen, wie funktioniert eigentlich ein Theater, wie funktioniert ein Orchester mit 80, 90 Musikerinnen, Musikern und dem ganzen anderen Angestellten, die es da gibt. Welche Flexibilitäten gibt es da überhaupt? Wie wichtig ist es, Strukturen aufrechtzuerhalten, Tarifverträge zu erfüllen, Heizkosten gleichzeitig zu bezahlen? Das weiß der Broster alles. Da hat er seine Hausarbeiten gemacht. Das ist, glaube ich, so tiefe Materie für einige andere Kulturpolitiker, und ich will nicht nur auf Joe Czallo da rumhaken, sondern auch für andere, die das System überhaupt nicht mehr verstehen. Ja? Ich glaube, das ist der große Unterschied tatsächlich. Und dann kommt es auch, wenn du so jemanden in deinem Senat sitzen hast, der kämpft halt auch verdammte Hacke für die Kultur und sagt nicht, ich muss jetzt die Sparmaßgaben der anderen Senatoren umsetzen.
Ja, einmal das und dann aber vor allem auch im wirklich engen Austausch mit den Kulturschaffenden selbst. Das ist ja nicht nur in jetzt in Berlin, Köln und so weiter ja auch einer der Hauptkritikpunkte, die eben aus der Kultur, aber auch dann jetzt kürzlich auch aus der Wissenschaft und so weiter kommen, dass vielfach Kürzungen passieren, vielfach Entscheidungen getroffen werden, ohne dass die davon Betroffenen im Vorhinein irgendeine Ahnung davon hatten oder in irgendeiner Art und Weise die Chance bekommen haben, da mit zu diskutieren oder ihre Argumente auf den Tisch zu bringen. Und ich glaube, das macht Hamburg einfach ganz grundlegend anders.
Ja, eine Haltung gegenüber der Kunst, also eine Wertschätzung. Das hat Michel Friedmann, glaube ich, im Backstage-Klassiker-Podcast auch gesagt. Ihn stört die fehlende Wertschätzung dieser Kulturpolitik in Berlin. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was man bei Broster kriegt. Aber wenn wir schon bei keiner Wertschätzung sind und jetzt schon die Sonne des hohen Kulturetats hatten, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik.
Oh, schon wieder Politik.
Schon wieder Politik.
Oh Gott.
Diesmal ist jetzt irgendwie auch schon das dritte politische Thema.
Wir biegen nachher auch nochmal ab. Leute, bleibt dran, wir biegen gleich nochmal ab.
Ich habe überlegt, man könnte jetzt so den Podcast immer weitermachen, immer nur mit dieser Rubrik schon wieder. Was? Redet ihr dann mal über Musik? Wir reden die ganze Zeit über Musik,
Rubrik,
Leute.
Genau,
ja, Musik ist Politik. So, fertig. Das hängt eng miteinander zusammen. So, und jetzt gucken wir aber mal über den großen Teich. Wir hatten gerade schon einmal kurz angeteasert und so weiter. Man kommt einfach nicht drum herum, über Donald Trump zu sprechen, über das, was gerade in den USA passiert. Und jetzt hier in dem Zusammenhang aus einer kulturzentrierten Perspektive, wo Trump, wenn man so davon ausgeht, sich das anschaut, so wie er seine Ministerien mit Milliardären besetzt, die Exekutive ausweitet.
Da sind sie wieder. Sie darf es nicht geben, Hannah.
Sie wieder, genau.
Tax the rich.
Ja, eat the rich. So, MilliardärInnen abschaffen, fertig. So, einfach so weit besteuern, dass die Kohle der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Trump hat sich wie so eine Kirsche, die noch so auf eine Torte des Horrors so noch oben drauf geklatscht wird, so sich ja zum Chef des Kennedy Centers gemacht, hat dann direkt so alle Mitglieder der Demokratischen Partei aus dem Gremium geworfen, hat auch schon angefangen, Stücke aus dem Programm zu streichen, so. Wen überrascht's, ne? Kinky Boots oder La Cage aux Folles oder so, halt alles, was irgendwie so woke ist.
Den Rainbow Core,
ganz genau.
LGBTQ-Community in der Kultur ist es mehr oder weniger ausgeladen, explizit, ne?
Ja, und voll, genau. Und die Frage ist jetzt so, wie geht man jetzt damit um als Person, die jetzt nicht in den USA lebt? Also in den USA selber sind ja Leute, Rhiannon Giddens, die Sängerin oder diese gesamte Bridgerton-Crew und so weiter, die jetzt das Kennedy Center boykottieren, die da gar nicht mehr auftreten wollen. So Renée Fleming, die Beraterin war fürs Kennedy Center, ja, hat den Posten niedergelegt. So, aber was machen jetzt europäische MusikerInnen? So, Amerika halt für viele Leute auch ein super wichtiges Land, einfach Nordamerika, wo sie halt zu ihren Tourneen hingefahren sind, Konzerte gespielt haben und so weiter. Und da gibt's eine, wie ich finde, super interessante Diskussion. Mhm. Sollten europäische MusikerInnen die USA jetzt boykottieren und ihre Tourneen absagen oder nicht? Und also da gibt's jetzt Beispiele, Christian Tetzlaff oder Andras Schiff haben das gemacht, Shahriyar Nosrati hat das gemacht, ihre Tourneen abgesagt. Und dann wiederum,
die hat bei uns da geschrieben, Franz Welser-Möst, ne, der gesagt hat, nee, eben nicht, weil Kultur ist der letzte Ort, in dem eigentlich privates Geld, da wäre wieder das private gute Geld, weil das nämlich Geld gegen Trump plötzlich ist, ja, also so kann es auch gehen, ist, und wenn wir das absagen würden, würden wir eigentlich die Gegner von Trump bestrafen, ja, das ist sozusagen die andere Position, die da eigentlich.
Genau, ja, oder hier Jan Vogler, Pavoyer, wie die auch in Interviews dann gesagt haben, wiederum so, nee, also ich möchte nach wie vor dorthin, ich will die, auch die zivilgesellschaftlichen Strukturen, die bestehen und die auch widerständig sind. Ich will die supporten damit, dass ich dahin fahre. Ich will mich auf die Bühnen stellen dort. Ich will dort meine Meinung sagen. Und das sind zwei Perspektiven. Ich kann beides extrem gut verstehen. So, ich glaube, man muss sich trotzdem einfach nochmal so vor Augen führen, was für ein krasses Privileg das eigentlich ist, als, ich sage jetzt mal in dem Fall, EU-AusländerInnen in die USA reisen zu können, sich dort auf eine Bühne zu stellen, dort die Musik und das Programm zu machen, das man machen möchte, vielleicht auch ein Mikro in die Hand zu nehmen und da auch ein paar politische Takes loszulassen, sich dann wieder in den Flieger zu setzen und sich dann wieder nach Deutschland zu verpissen. Ich glaube, viele, auch die in den USA leben, können das auch einfach gar nicht mehr so. Also,
ja, aber weißt du was, das geht mir so, wenn du mir vor 5 Jahren erzählt hättest, Axel, wenn du das nächste Mal nach Russland reist, wahrscheinlich kommst du da nicht mehr rein. Das nächste Mal, wenn du in die Türkei reist, würde ich mir das auch 2-mal überlegen. Und jetzt müsste ich mir vielleicht sogar schon überlegen, ob ich in die USA reisen will, kann, darf, was da passiert. Also überleg dir das mal, was da passiert ist. Das hätte ich mir doch vor 5 Jahren, also das wäre unvorstellbar. Das war alles irgendwie entweder freie Welt oder ein überkommener eiserner Vorhang. Ja? Und das ist jetzt alles runtergerutscht. Und ich finde, das ist auch so eine Erfahrung, die wir jetzt machen als Journalistinnen und Journalisten. Das ist kein Spiel mehr. Ja? Also wir sind nicht mehr in dieser lustigen, ach, wir können uns alles leisten und wir sind das Korrektiv und haben eh nichts zu befürchten Welt, sondern da wird richtig geschossen inzwischen, auch in unserem Feld der Kultur. Ob das mit Anwälten ist, ob das mit Einreiseverboten ist, ob das, also krass, oder? Wie existenziell dann das doch alles wieder ist.
Ja, ja. Und wo man auch einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, dann auch zu sagen, wie, ach, ich mache doch nur Musik, ich singe doch nur, lasst sie singen, Anna Netrebko. Ja. Nein, also ich meine, du hast völlig recht, es ist ja so, dass EuropäerInnen auch an den US-Grenzen abgewiesen werden zum Beispiel oder halt am Flughafen schikaniert werden, inhaftiert werden und so weiter. Ne? Also auch welche, die wirklich auch aus Angst ihre Reise abgesagt haben. Und so diejenigen, die jetzt, wo man das Gefühl hat, so ja, man könnte vielleicht noch hin, man könnte es vielleicht noch machen, auch da ist es so. Einerseits ist die Möglichkeit, ja klar, habe ich überhaupt die Möglichkeit, kann ich das machen? Aber zweitens, man muss sich auch wirklich überlegen, dann auch das konsequent durchzuargumentieren. Also ich kann nicht sagen, ich boykottiere, also aus meiner Perspektive jetzt, ich boykottiere die USA, aber ich reise dann weiterhin so ins autoritäre China oder ich supporte irgendwie Putin-Friends.
Auch lustig, oder? Wenn ich diese drei Länder eben genannt habe und plötzlich ist China wieder unser Superpartner, weil die sind ja doch jetzt irgendwie im Zollstreit auf unserer Seite und da kann man wieder hinfahren. Aber da treffe ich dann auch auf Kurenzis, der ja auch von Russland da wieder eingeladen wird. Aber hier, also das krass, wie diese Weltordnung sich verändert hat und was das dann auch unmittelbar mit Berufen wie unseren zu tun hat, die man ja erstmal nicht als hochpolitischen Job einstufen würde. Also, und ich sehe das auch eben gerade im letzten Jahr, ich habe es auch dem Stephen Walter in dem Podcast, den ihr übrigens nochmal nachhören könnt, auch über Amerika und seine Reise nach Amerika besprochen, also wie wichtig es ist für Journalisten in einem Staat zu wohnen, wo ich weiß, dass die Justiz unabhängig ist und wirklich Urteile fällt, die ich nachvollziehen kann und die auch in zweiter Instanz dann nochmal korrigiert werden können oder nicht korrigiert werden können. Also wie wichtig das alles ist, ja, wenn wir nach Amerika gucken, dass das alles ausgehebelt wird. Also ich bin da grundsätzlich erstmal voll bei der Argumentation von Tetzlaff und kann das schon sehr gut verstehen und glaube auch, ja, jetzt ist die Zeit, in der auch Protest wehtut, ja, und indem wir da auch vielleicht selbst Opfer bringen müssen.
Und das ist total interessant, finde ich. Das ist ein super interessanter Punkt, weil es bislang in vielen, vielen, vielen Fällen, so gerade wir irgendwie auf unseren stabilen Stühlen hier in Deutschland sitzend, super privilegiert in vielfacher Hinsicht, ist das immer so ein bisschen wie so ein Luxus vorgekommen ist. Ja, ich könnte mich jetzt engagieren, ich könnte es aber auch lassen. Wohingegen es ja viele Menschen gibt, die auf vielfältige Weise marginalisiert sind, die sich das gar nicht, die Wahl nicht haben, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen müssen, weil sie einfach die ganze Zeit Diskriminierung erfahren zum Beispiel. Und jetzt so langsam wird so enger um uns herum, es wird so enger auch um diejenigen herum, die sich bisher immer so in Anführungsstrichen unpolitisch rausziehen konnten. Wenn es jetzt auch noch an die USA geht und ich jetzt in Anführungsstrichen nicht mehr entspannt meine USA-Tournee machen kann und dann dafür gefeiert werde, ach cool, du fliegst in die USA, wow, da hast du es ja richtig weit gebracht, so, sondern jetzt muss man sich rechtfertigen und muss sagen, warum mache ich das immer noch? So. Und du musst natürlich damit rechnen, wenn du dich hier in Deutschland positionierst und dann in die USA reisen willst, dass du rausgefischt wirst, dass du nicht einreisen darfst und dass du wieder zurückgeschickt wirst möglicherweise. So.
Ja, was mir auch total Angst macht, ist, ich nenne dieses Beispiel immer wieder, als hier kurz in Österreich erster Vorstand das Kickl, also ein FPÖ-Mann von der nationalen Rechten Kanzler wird, wie still plötzlich die Kultur geworden ist. Ja. Wenn ich das auch in Amerika sehe, wie still die amerikanische Kultur ist. Du hast eben ein paar Protestler genannt, aber die große Masse eben eigentlich eher nicht. Ja? Also ich habe dreimal an die New York Phil geschrieben, wie sie denn dazu stehen, dass Andras Schiff jetzt nicht kommt. Ich habe gar keine Antwort gekriegt. Ja?
Ach.
Und dann merkt man plötzlich, wie opportunistisch doch auch gerade die Kulturbubble plötzlich werden kann. Und wenn es ernst wird, zeigen sich dann doch schon sehr viele Gesichter anders als in der Zeit, wo es nicht so ernst ist.
Definitiv. Und das Ding ist, wenn wir jetzt wieder nach Deutschland schauen, wie verhalten sich jetzt MusikerInnen dazu? Ich bin, wie gesagt, ich finde beide Argumentationen total gut nachvollziehbar. Ich bin der Meinung, dass der größte Fehler, den man jetzt tun kann, ist eben nichts zu tun und mal abzuwarten, so, weil das ist genau der Modus, in dem autokratische, faschistische Regime immer stärker werden. So in dem Moment läufst du halt Gefahr, dich dran zu gewöhnen und dich irgendwie einzurichten. So. Also abwarten ist an der Stelle überhaupt nicht drin. So sollte jeder für sich nachdenken, eine Entscheidung treffen, die auch durchargumentieren und halt vor sich und anderen moralisch vertreten können. So. Und wenn man das gemacht hat, dann ist auch beides valide in dem Punkt.
Ich schließe,
Punkt.
Ja, schön.
Nö, alles gut.
Ich schließe mich meiner Vorrednerin an, wollte ich eigentlich nur sagen.
Cool. Wir können dann auch, wir können diesen Sack jetzt auch zumachen.
What the fuck happened to...
Ja, es wird einfach aber auch trotzdem noch nicht schöner. Ihr müsst noch 2 Sekunden durchhalten, denn auch das nächste Thema, what happened to, dieses Mal die...
Opernkritik.
Die Opernkritik.
Oder Klassikkritik.
Die Konzertkritik. Ja.
CD-Kritik.
Der Chef des BRS, Genau, die CD-Kritik, die Alles-Kritik, Bühnenkritik, die Nachtkritik. Was passiert damit? Der Chef des BASO, ihr habt es gehört, auch hier bei uns, hat gesagt, die Süddeutsche Zeitung würde Kritiken kürzen und ruft zu Protesten auf, zu Leserbriefen. Hanna, wie geht's dir damit? Wir beide arbeiten in diesem Feld. Ich glaube, für uns ist die News nicht so wirklich neu, oder?
Nö, überhaupt nicht. Seit ich in diesem Beruf arbeite, merke ich, dass Kritiken nicht mehr das Ding sind. Ja. Zumindest nicht aus Verlegerinnenperspektive, von Seite der Kultur total. Seit ich in dem, ich weiß nicht, dir geht's wahrscheinlich ähnlich, ne? Wie oft du vor Leuten dich rechtfertigen musst oder erklären musst oder so auf die Schulter klopfen und trösten, dass es jetzt keine Kritik gegeben hat.
Ich erinnere mich auch noch daran, als Studierender in den 1990er Jahren, da bin ich wirklich jeden Abend in irgendeinem Opernhaus gewesen mit meinem alten VW Golf von Mailand über Paris bis Freiburg bis Mannheim und Karlsruhe und habe für große Zeitungen von der Frankfurter Rundschau Welt, Kritiken geschrieben. Dieses Leben wäre ja überhaupt nicht mehr möglich. Ja? Also das gibt es so ja gar nicht mehr. Es gibt ja gar keinen Platz mehr dafür.
So ein bisschen habe ich das auch mitbekommen. Ich bin mit meinem Citroën Saxo damals nach Brüssel gefahren.
Ah, geil, oder?
Ja.
Das ist schon geil, oder?
Irgendwie ist es cool, wenn man sieht, man hört total viel, man denkt super viel darüber nach. So, man läuft ja auch überhaupt gar nicht Gefahr, irgendwo hinzugehen und danach bei der Abendnudel das zu vergessen. Das ist halt die Frage, ne? Müssen wir ja daran festhalten, müssen wir da jetzt Petitionen starten und auf die Barrikaden gehen, dass die Kritik in der Form in den großen Feuilletons weiter gepflegt wird, oder lassen wir es untergehen?
Ja, meine These, ich habe es ja auch hier schon oft formuliert, ist, es ist gar nicht schlimm. Wer sagt eigentlich, dass die großen Feuilletons immer noch die Mover und Shaker für den kunstästhetischen Diskurs sind? Hat der sich nicht längst woanders hin verabschiedet? Mhm. Und würde mich interessieren, wie du das siehst. Ich glaube ja, selbst Veranstalterinnen, Veranstalter haben es ja inzwischen begriffen. Also so ein Bergson in München zum Beispiel, das Kultur ganz anders begreift. Der Stefan Knies, der für uns in Skandinavien in Opernhäusern und Konzerthäusern ist und dauernd berichtet, dass da überhaupt dieses klassische Konzert in der Form gar nicht mehr da ist, sondern es gleichberechtigt neben einer Kunstausstellung, neben dem Essen, neben irgendwas steht. Also die suchen sich ja neue Formen. Verdammte Hacke, dann müssen wir uns als Kulturjournalisten natürlich auch und Journalistinnen natürlich auch neue Formen finden. Mhm. Und wir sind ja gerade dabei. Also ich weiß nicht, also ich kann mich diesem Lamento nicht anschließen. Ich verstehe das, dass der BASO-Chef das sagt, aber ich muss auch sagen, das wird vergeblich sein, weil das ist am Ende eine eiskalte Rechnung der Süddeutschen Zeitung. Lohnt sich das noch oder lohnt sich das nicht? Und es wird sich nicht lohnen und damit wird es weniger werden. Punkt, fertig, aus. Und deshalb ist mein Plädoyer immer, ey, es gibt ja genügend Plätze, da gibt es nicht mehr so viel Geld, aber es werden auch Sängerinnen und Sänger und Cellistinnen und Cellisten in Zukunft nicht mehr so viel Geld verdienen, wie sie es momentan in der Klassik verdienen. Also es wird alles schrumpfen, es wird alles kleiner werden, aber es wird, glaube ich, nicht unlustiger und unspannender werden.
Auf gar keinen Fall. Und es wird sich vielleicht einfach mehr und mehr auch die Haltung verändern, also dass man einfach in ein Konzert geht, um darüber zu sprechen, wie sauber die Töne getroffen waren. Ich glaube, dem traue ich auch überhaupt gar nicht hinterher. Ich finde auch nicht, es muss immer alles, wer weiß, wie rezensiert werden. Es ist auch völlig okay, wenn Musik einfach stattfindet, wenn ein Konzert einfach stattfindet oder ein Opernabend und die Leute, die da sind, einfach da eine tolle Zeit oder eine anstrengende Zeit oder was auch immer verbringen und das dann so kollektiv nicht besprechen, finde ich völlig legitim auch so. Es gibt, finde ich aber trotzdem Dinge, die auch völlig zu Recht einen Weg in den öffentlichen Diskurs finden werden. Und ob das jetzt in Form einer klassischen Kritik passiert oder ob ich ein Porträt schreibe, möglicherweise über eine interessante Person, über eine Dirigentin oder über einen bestimmten, weiß nicht, einen Tenor, der irgendwie ganz toll ist, oder sei es eine Uraufführung bespreche oder so. Das muss ja nicht immer sein, hallo, ich war in der Oper und das und das und das ist passiert und so hat es geklungen und so war es. Es kann ja auf anderen Wegen, es kann in Podcasts, es kann in Porträts, es kann in Kommentaren oder irgendwelchen anderen Diskursstücken auftauchen, so dass man alles immer direkt eins zu eins in dieser alten, ich nenne es jetzt wirklich mal so, in dieser alten veralteten Kritikform bespricht, ist doch überhaupt gar nicht zwingend dafür, dass das, was auf der Bühne passiert, Teil des öffentlichen Diskurses sein kann.
Ist ja auch lustig, ne, wenn man das so beobachtet. Es gibt ja wirklich noch, so, ohne Namen zu nennen, aber diese alte, und ich gehöre da fast auch zu, diese alte Kritiker Dinosaurier, die wirklich davon gelebt haben, so fest angestellt und ich weiß nicht was, dass sie Kritiken geschrieben haben. Also das ist ja auch ein Berufsbild, das es in dem Sinne gar nicht mehr gibt.
Nein.
Ja, das Das gibt's gar nicht mehr.
Ja, und ich meine, da kann ich natürlich verstehen, diejenigen, die ihren Lebensunterhalt damit verdient haben, dass die jetzt eben so ein bisschen hinterher trauern, weil sie natürlich das gelernt haben und ja auch sich sehr dran gewöhnt haben und alles. Nur Musikjournalismus muss meiner Meinung nach, deiner Meinung nach wahrscheinlich auch einfach grundsätzlich journalistischer werden. So. Und das bedeutet eben, dass wir zwar natürlich auf das schauen, was auf den Bühnen passiert, aber auch viel, viel mehr werden beleuchten müssen, was drumherum passiert und was das, was auf den Bühnen stattfindet, ermöglicht. Und dann können wir uns einfach am Ende auch für den wenigen Platz, den wir grundsätzlich haben, auch dieses Format aus meiner Sicht nicht mehr leisten unbedingt.
Und wenn ihr euch gefragt habt, warum es diesen neuen Podcast Takt und Taktlos gibt, genau deshalb.
Genau deshalb.
Die Welt ist divers geworden, die Kultur ist divers geworden und unsere nächste Rubrik, sage ich euch, die ist erstmal divers.
Achtung! Wow!
Ich muss sagen, ich finde das, ich liebe diesen.
Da habt ihr euch aber auch wirklich Mühe gegeben, oder?
Props an unsere Sprecherin Nicola Schubert an der Stelle.
Absolut.
Das hat großen Spaß gemacht und Achtung.
Ich kann nicht sagen, wir haben das in 5 Versionen, ja. Also ihr hört das noch in anderen Versionen.
Ja.
Es gibt noch dramatische.
Genau, wir werden das noch anpassen, je nach steigerbar. Genau. Jetzt ist so, gut, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Thema, das ist vor ein paar Tagen wieder aufgeplöppt und deswegen fand ich es irgendwie interessant, das hier jetzt auch nochmal zu besprechen. Deutschlandfunk hat das irgendwie, ich glaube, am 20. April noch einmal gebracht und über Content-Warnungen.
Ja, diese Woche gerade in der FAZ war es, glaube ich, ne?
Genau. Also es holt uns so ein bisschen ein, dass so darüber gesprochen wird, so ein bisschen wie übers Gendern irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich glaube, das haben wir mittlerweile ausdiskutiert, aber okay, also irgendwie scheint es ja noch zu schwelen, dieses Thema, dass immer mehr Theater Hinweise in ihre Programmhefte schreiben, wenn sensible Inhalte auf der Bühne zu sehen sind, also Sex oder Gewaltdarstellungen oder rassistische Sprache oder wenn es besonders laut wird oder Strobo oder sowas zum Einsatz kommt.
Ja, Lichteffekte, genau.
Genau, und ja, und irgendwie gibt es Leute, die finden das kacke und gehen dagegen auf die Barrikaden und also anscheinend immer noch. Und ich verstehe das einfach nicht so richtig. Also es wird doch niemandem was weggenommen. Oder was denkst du, ist das wie bei so Leuten, die so ganz empfindlich so auf Spoiler reagieren, weil ihnen das so den Spaß und die Spannung verdirbt? Also toll, jetzt steht hier schon, dass da Gewalt stattfindet, jetzt brauche ich auch nicht mehr hingehen.
Ja, ich glaube tatsächlich, die Diskussion ist gar nicht die Diskussion, sondern die Diskussion ist eine Ersatzdiskussion um Verlustängste, ja, und um den Wandel einer Welt. Ich glaube tatsächlich, mich nervt, langweilt und gähnt das genauso an wie dich, genau wie diese Gender-Debatten, ob ich jetzt gender oder nicht. Mann, Leute,
macht es oder macht es nicht.
Macht es oder macht es nicht, fertig aus, ja. Aber es geht hier um was viel Tieferes und das scheint gerade in unserer Kulturbubble besonders tief verankert zu sein, die Angst, dass sich was verändert und dass man doch seine Kunst wie früher einfach genießen kann. Und wenn da mal eine Frau auf der Bühne vergewaltigt wurde, das war bei Carmen halt so. So, ja. Und ich glaube, da will man aus Trotz an einer falschen Welt festhalten. Gar nicht, weil man an der falschen Welt festhalten will, sondern weil die Welt auf den anderen Ebenen sich schon viel zu viel wandelt. Und ich glaube, wir befinden uns in einer Zeit, in der so viel sich dreht, in der so viel ungewiss ist und in der so viel, was gestern gegolten hat, nicht mehr gilt. Guck mal, allein in diesem Podcast höre ich mich an wie ein alter Opa. Ja, also das Reisen habe ich schon gesagt, die Rechtssicherheit im Land, der Kompass von Ost nach West, von links nach rechts, von ist die CDU jetzt eigentlich eine Kulturpartei oder nicht. Also allein in den letzten 40 Minuten haben wir so viele neue Wandlungen, tiefgreifende der Gesellschaft debattiert, dass man sich vielleicht leichter tut, sich abzuarbeiten an so unbedeutende Dingen. Ich glaube, da sind wir in einer typischen Stellvertreterdebatte. Und deshalb ist sie vielleicht auch ernst, aber sie sollte eigentlich nicht über das eigentliche Thema geführt werden, sondern wir sollten wirklich darüber reden, warum führen wir diese Debatten eigentlich wirklich?
Ja. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Es geht um, glaube ich, nämlich auch die Angst vor Verlust von Deutungshoheit im Diskurs. Ja. Weil diese Content Notes, diese Triggerwarnungen, wie auch immer man es nennen will, resultieren ja daraus, dass Menschen, die vorher im Diskurs unsichtbar gemacht worden sind und auch deren Lebensrealitäten auf Bühnen in der Form nicht stattfinden durften und so weiter und so fort, wir wissen es, auf einmal sichtbar werden. Und Und dann auch so sichtbar, dass tatsächlich in Programmheften drin steht, auf der Bühne findet eine Vergewaltigungsszene statt oder es finden sonst welche Gewaltdarstellungen statt, dass Leute sich entscheiden können, dass sie sagen können, ich will mir das jetzt nicht angucken. Und das ist ja etwas, das vorher in der Form einfach als gegeben hingenommen wurde. So, da sind einfach die Leute, genau, diejenigen, die sich, ich sag jetzt mal, sicher waren in ihrer Deutungshoheit, in ihrer gesellschaftspolitischen oder gesellschaftlichen Machtstellung, einfach aufgrund von Identität tatsächlich, sind da hingegangen, haben sich weiterhin in ihrer Machtposition gegenseitig bestärkt, indem sie sich das angeguckt haben und dachten, das ist jetzt einfach okay so. Und dann erzählen wir uns immer weiter die gleichen Geschichten und erzählen immer weiter von den gleichen Machtverhältnissen in Gesellschaft und festigen das. Und jetzt werden durch kleine Hinweise wird darauf aufmerksam gemacht, dass das problematisch sein kann. Und dass das eben nicht die Norm ist. So. Also diese Macht, etwas zu benennen, was vorher unbenannt war, verkehrt schon ganz viel. Das ist so ähnlich wie mit der Benennung der alte weiße Mann. Ne? Es galt vorher als Norm, an der alles gemessen wurde. Und jetzt gibt es eben wiederum Leute, die drauf zeigen, die dem einen Namen geben. Und die damit auch einen Diskurs verändern, eine Perspektive verändern. Und darum geht's, glaube ich.
Ich glaube, der alte weiße Mann, wenn du das jetzt schon sagst, das ist ja auch symptomatisch. Es gibt ja auch die alte weiße Frau oder die vielleicht nicht mal weiße Frau, sondern irgendwas. Aber es sind eigentlich Besitzstände, alte weiße Besitzstände, kann man eigentlich sagen. Mhm. Ich finde das schon interessant, wenn man sieht, wer so in diese anderen Welten da abrutscht oder hinein schlafwandelt. Das sind ja alles Leute, die in einer alten Welt gestandene Medienfiguren zum Beispiel waren. Also ich sag Matusek, Hane, Didi Hallervorden, ja, die waren ja alle nicht reaktionär, die waren ja alle innovativ, ja. Mhm. Und die waren das aber qua Position. Und es ist im Wandel der Gesellschaft die Position an sich in Frage gestellt worden. Gar nicht die Leute, sondern ihre alte Position. Und damit, dass sie die verloren haben, kompensieren sie sozusagen in diesem politischen und kulturpolitischen Machtspiel, behaupten sie immer noch eine Position, die es aber so in der Gesellschaft gar nicht mehr gibt. Weil der Spiegel-Kulturchef hat diese Rolle nicht mehr, die Matusek damals hatte, oder der ZDF-Chefredakteur wie Peter Hane oder sowas. Ja? Und die behaupten in ihrem Spiel für ihre komischen Parteien und für ihre reaktionären Weltbilder noch immer eine Position, die es an sich gar nicht mehr gibt. Und damit haben wir in der Kultur, glaube ich, auch sehr viel zu tun. Das sind diese ganzen Stellvertreterdebatten über das sogenannte Regietheater oder Nicht-Regietheater, über Programmierung, über Dirigentinnen oder Nicht-Dirigenten, dieser ganze Kram. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich alles, sind das große, letzte Tränen nach einer bereits untergegangenen Welt, die sich, und das sage ich jetzt ganz böse, wahrscheinlich auch biologisch von alleine.
Wobei, sagen wir, ich teile die Hoffnung. Ich möchte da aber an einer Stelle einhaken, weil ich eben nicht glaube, dass diese Welt untergegangen ist. Ich wünsche mir das sehr, dass sie es tut. Nur das wird nicht in der nächsten Zeit passieren. Und das merken wir eben an diesem massiven Backlash, den wir gerade erleben, dass diese Strukturen einfach nach wie vor mächtig sind, dass Trump das machen kann, was er macht.
Glaubst du nicht, und jetzt kommen wir endlich, jetzt wo es spannend wird, sind wir schon am Ende, aber glaubst du nicht, Hannah, und das interessiert mich wirklich, dass die neue junge Rechte eine ganz andere Welt bauen wird als die alte weiße Männerrechte? Also ich glaube, dass eigentlich es einen großen Unterschied in dieser rechten Bewegung gibt zwischen eben den Matuseks, Hanes und Hallervordens und den jungen Politikerinnen und den Wählerinnen und Wählern, die zum Beispiel in der AfD wählen. Und das ist interessant, habe ich auch mit Stephen Walter diskutiert, kulturpolitisch. Es ist ja eben nicht mehr der alte konservative Kulturbürger, der heute in dem Sinne reaktionär ist, sondern es sind ja die Jungen, die reaktionär sind. Und da ist eine ganz andere, die wollen aber nicht die alte Welt, sondern die wollen eine neue, noch viel radikalere, unmenschliche Welt, glaube ich.
Ich glaube, sie werden es nicht besser machen, sondern sie sind genauso autoritär, hegemonial, patriarchal, rassistisch, wie die Generation davor auch. Ich glaube aber mit dem Unterschied, dass sie selber nicht mehr erlebt haben, wohin das führen kann. Und die vielleicht auch vor diesem Hintergrund sozusagen in einer Welt groß geworden zu sein, in der diese gefestigten Strukturen ganz prominent angegriffen werden, auch durch Diskurse wie Black Lives Matter oder MeToo, dass sozusagen der Kontrast, den sie da stellen möchten, möglicherweise noch viel harscher und noch viel brutaler sein wird.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass die alten weißen Männer wollen zurück in die 60er Jahre, ne, wo man noch gesagt hat, Schnuckelsche, bring mal den Kaffee. Und die jungen rechten Leute, die wollen eher gleich zurück in die 30er Jahre oder in die 40er Jahre. Ja? Ich glaube, das ist der große Unterschied.
Worst case. Also ich weiß immer nicht, ob man Generationen so komplett über einen Kamm scheren kann.
Nein, natürlich nicht.
Aber. Nee, schon klar. Aber ich, da müsste ich tatsächlich nochmal nachlesen. Vielleicht können wir da eine Fortsetzung machen im nächsten Podcast. Wir lesen uns beide nochmal ein über Generationentheorien und so weiter.
Ja. Wir vertiefen das. Vielleicht auch nicht. Vielleicht reden wir nächstes Mal nur über Musik. Das
wow.
könnte auch passieren.
Ja, ein paar Rezensionen könnten wir machen.
Ja, wir machen Rezensionspodcast. Was machen wir überhaupt mit Takt und Taktlos? Wir machen richtig oder falsch. So, das ist unser nächster Podcast.
Genau. F oder E.
Ich glaube, wir sind so langsam am Ende.
Ich
kann sagen, es hat mir viel Spaß gemacht. Wir grooven uns ein. Wir werden in einem Monat, am letzten Freitag eines Monats, werden wir immer wieder regelmäßig da sein. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr Fragen oder Themen habt, die ihr diskutieren wollt, einfach an redaktion@backstageclassical.com. Dann kommen die Mails an und dann setzen wir uns gerne damit auseinander und debattieren auch eure Themen. Ich kann nur sagen, mir hat es viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe.
Ja, ich auch. Ich fand es auch schön. Hat mich bereichert und sehr gefreut. Und dann bis nächstes Mal. Ah.
Wir haben keine Rubrik mehr, aber wir haben noch ganz viele fürs nächste Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Takt und Taktlos ist eine Produktion von Backstage Classical. Idee, Redaktion und Moderation: Hanna Schmidt und Axel Brüggemann. Sprecherin: Nicola Schubert. Tägliche Nachrichten aus der Welt der Klassik gibt es bei www.backstageclassical.com.